Moin und willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Power & Pace Triathlon Training. Bevor wir mit der heutigen Episode starten, senden wir euch einen kleinen Gruß des heutigen Presenters. Und zwar ist das niemand Geringeres als unser exklusiver Schwimmpartner von Power & Pace, und zwar Sailfish. Das Wasser im Hallenbad ist immer noch frisch. Ihr fahrt bald ins Trainingslager und braucht noch eine extra Schicht Wärme für das Schwimmbecken? Dann solltet ihr jetzt am Wochenende mal auf sailfish.com vorbeischauen. Denn dort sind nicht nur der Neopren Shorty Pacific, sondern auch der 1,5 mm dicke Vollneopren Atlantic im, passt auf, Sailfish Flash Sale für 48 Stunden reduziert. Jetzt wollt ihr wahrscheinlich keine weiteren Angebote unseres Schwimmpartners verpassen, richtig? Also meldet euch jetzt für den Newsletter auf sailfish.com an und seid immer up to date, wenn es neue Flash Sale und andere Angebote gibt auf sailfish.com. Ihr findet natürlich wie immer alle Informationen und Links auch in unseren Shownotes. Und ich wiederhole nochmal kurz, sowohl der Neopren Shorty Pacific als auch der 1,5 mm dicke Vollneopren Atlantic sind für 48 Stunden reduziert, jetzt am Wochenende, also schlag zu und bleib vor allen Dingen jetzt dran, denn jetzt kommt die aktuelle Episode von Power & Pace Triathlon Training. Viel Spaß damit und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Moin und herzlich willkommen heute ausnahmsweise mal an einem Freitag statt gewohnterweise an einem Donnerstag. Ich bin Jule Bartsch, Teammanagerin von Power & Pace und sende mit meinem heutigen Gast zusammen eine neue Episode von Power & Pace Triathlon Training. Und der mir heute leider virtuell, wie in den meisten Fällen, nur gegenüber sitzt statt live, ist der liebe Johannes Vogel aus der gemeinsamen Heimatstadt Rostock. Aber das nur am Rande. Moin, Johannes.
Guten Morgen.
Ja, man kann wirklich sagen, es ist guten Morgen. Wir senden nahezu live, also wenn die Folge jetzt rausgeht, je nachdem wie lange wir sprechen, dann haben wir quasi gerade erst aufgelegt. Erzähl doch mal ganz kurz, wo treffe ich dich gerade?
Ich befinde mich zurzeit in meiner neuen Heimat in Saarbrücken, hier am Stützpunkt, und ja, befinde mich in meinem Zimmer und ja, genau, hier in Saarbrücken.
Alles klar. Wir haben gerade im Vorgespräch schon kurz festgestellt, dass du zumindest da die Heimat bei dir im Hintergrund hast. In Anführungszeichen leider nur auf dem Foto bzw. auf einem Bild statt live. Aber ich habe es ja gerade schon gesagt, Rostock, Saarbrücken, das ist natürlich ein ordentliches Stück. Wie du letztendlich in Saarbrücken gelandet bist, besprechen wir gleich. Eine Frage vorweg, wie geht's dir heute Morgen?
Sehr gut. Bisschen müde. Wir kommen gerade aus Leipzig von langen Testtagen. Ja, dementsprechend bin ich ein bisschen müde, aber ansonsten ist die Laune gut. Prima. Und ja, bin guter Dinge.
Astrein. Dann sag ich mal, starten wir direkt mit einem Kopfsprung in unser heutiges Gespräch. Wir wollen uns ein bisschen darüber unterhalten, wie du eben gelandet bist, wo du jetzt bist in Saarbrücken. Du gehörst zum DTU-Kader, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Bis dahin war es aber ein sehr langer, abwechslungsreicher und ich glaube auch ziemlich aufregender Weg. Genau deswegen sprechen wir beide heute, um mal den Zuhörerinnen und Zuhörern draußen zu zeigen, wie es auch gehen kann und wie es sich absolut lohnt, möglichst lange, möglichst geduldig zu bleiben. Ich habe auch im Vorfeld mit deinem, kann man sagen, Manager gesprochen.
Ja, doch, kann man, Freund und Manager.
Freund und Stefan Manager, Reis. Genau, ganz liebe Grüße, beziehungsweise ich glaube mittlerweile Stefan Engbert, ne?
Ah, stimmt, genau.
Ja, aber er musste sich am Telefon auch nochmal mit seinem ursprünglichen Namen bei mir vorstellen, sonst hätte ich ihn nicht zuordnen können. Genau, er hat mir dann schon ein paar Randinfos so gegeben, wo du gerade stehst und wie es alles so gelaufen ist. Also wie gesagt, an der Stelle ganz liebe Grüße. Und dann fangen wir einfach mal an. Wir kennen uns witzigerweise schon seit, wie wir gerade festgestellt haben, 12 oder 14 Jahren, weil du damals mit meinem Bruder auf einer Schule warst oder sogar in derselben Klasse. Das ist allerdings, die gibt's natürlich bis heute noch, auch liebe Grüße an der Stelle an diese Schule, ihr wisst Bescheid, Werkstattschule in Rostock, ist keine Sportlerklasse. Ich weiß, die Schule macht viel dafür, um irgendwie Talente in jeglichen Bereichen, lass es Musik oder eben auch Sport sein oder anderen Bereichen, so weit wie möglich zu unterstützen, aber dennoch gibt es eben dort keinen Sportfokus, anders als bei entsprechenden Sportschulen. Nimm uns mal mit, du warst damals 14 Jahre auf der Werkstattschule, genau. Und dann gab es, sag ich mal, glaube ich, die erste große Änderung.
Ja, genau. Also ich bin seit der Grundschule auf der Werkstattschule gewesen. Ja, mit deinem Bruder in einer Klasse.
Ja.
Hab Chemieunterricht bei deiner Mutter gehabt und ja, hab dann immer mehr in den Sport so reingefunden. Also ich habe früher mal angefangen mit Radsport und dann habe ich Handball gemacht und dann stand irgendwann mal in der Zeitung, da gibt es einen neuen Triathlon-Trainer, Thomas Winkelmann damals in Rostock
Auch liebe
und
Grüße hier. Wir haben die ganze Rostocker Mannschaft am Start.
genau. Und ja, da habe ich da mal reingeschnuppert beim Triathlon und das hat mir ziemlich gut gefallen. Ja, er konnte die Jungs, also die Gruppe war cool und er hat das auch echt gut gemacht mit den jungen Kindern. Genau, und dann habe ich gesehen, die anderen, die gehen morgens zum Frühtraining, die können mehrmals am Tag trainieren, können sich mehr verbessern als ich. Und da hatte ich erst das Glück, dass die Werkstattschule mich so gefördert hat, dass ich auch dort einmal anstelle des Sportunterrichts zum Frühtraining gehen konnte. Aber es wurde dann, je älter man wurde, immer stressiger, weil man die Prüfung auch dann trotzdem irgendwie nachholen musste an der Werkstattschule und die anderen dann auch bis zu zwei oder dreimal in der Woche zum Frühtraining gehen konnten. Genau. Und dann habe ich nachher irgendwann, ich glaube, die 8. Klasse war das, in der 8. Klasse mich entschieden, ja, wollte ich unbedingt die Schule wechseln. Das war auch gar nicht so einfach, weil ich Spanisch als zweite Fremdsprache hatte und am CJD, oder das ist die Sportschule in Rostock, da wird kein Spanisch angeboten. Dadurch musste ich dann nochmal eine Klasse wiederholen, weil dann darunter wurde dann extra ein Spanischkurs eröffnet, weil
Ach,
es drei,
krass.
vier andere Schüler gab, die auch von anderen Schulen kamen und auch Spanisch hatten. Und genau, dann bin ich auch zur 8. an die Sportschule in Rostock gewechselt. Ja, und konnte ab da dann noch professioneller erstmal den Weg des Leistungssports einschlagen. Ja.
Total gut. Vielleicht ist das jetzt auch zu weit gedacht oder generell zu weit, aber ganz kurzer Schwenk zu den Unterschieden der verschiedenen Schulen. Also ich meine, ich kenne das ja nur aus erster Hand mit der Werkstattschule, wie das so läuft, war selber auch auf dem CJD, aber halt leider nie in der Sportlerklasse. Das heißt, ich kenne die Unterschiede der beiden Schulen, habe aber ja nie so einen Schulwechsel vorgenommen. Wie war die Wahrnehmung so, als es dann wirklich losging und du deinen ersten Tag beziehungsweise die ersten Wochen auf dem CJD warst oder besser gesagt auf der Sportschule eben?
Ja, also es war schon rein von der Schule her war es auch ein ganz anderes Konzept. Also die Werkstattschule, die arbeitet ja nach so einem Montessori-Konzept. Ja, wir haben uns da war viel in freier Arbeit, dass man sich viel selber erarbeiten musste und beibringen musste. Und die Klassen waren in der Grundschule sogar von der 1. bis 4. Klasse gemixt und später dann immer 5. und 6. zusammen, 7. und 8. zusammen. Das heißt, man hatte immer verschiedene Altersklassen zusammen und musste sich viel selber arbeiten. Und im CAD war es quasi ja, dieser richtiger Frontalunterricht, wie man es so kennt.
Ja.
Ja, man war den ganzen Tag mit seiner Klasse zusammen. Aber ich würde sagen, dass der Wechsel so rum einfacher war, weil man sich vorher, also dieses, ich fand das freie Arbeiten deutlich anstrengender, weil man sich wirklich selber dazu zwingen musste, Dinge zu erledigen. Und wenn man es selber nicht gemacht hat, dann wird es nicht gemacht. Und am CAD konnte man sich dann quasi ein bisschen berieseln lassen. Deswegen fiel mir der Wechsel relativ leicht. Aber klar, es war ungewohnt, denn mit neuen Leuten in der Klasse zu sein, lag der Fokus natürlich noch mehr auf dem Sport. Das heißt, man hatte nachmittags auch weniger Zeit, ja, kam morgens schon müde vom Frühtraining in die Schule. Also ja, von der Warte her wurde es anstrengend, aber ja, es hat ja alles Spaß gemacht in dem Moment. Deswegen ja, ging der Wechsel eigentlich gut vonstatten.
Total gut. Alles klar, also Schulwechsel hat dann stattgefunden. Kannst du noch ein bisschen was erzählen, wie dir der Einstieg in den Triathlon gelungen ist? Du hast ja gerade schon gesagt, dass du vorher aus anderen Sportarten kamst und dich da irgendwie zurechtgefunden hast. Dann der Wechsel zum Triathlon, der besteht ja aber nicht nur aus Laufen bzw. Radfahren, hast du erzählt, hast du auch weit vorher schon für dich entdeckt, sondern es gibt ja auch noch das Schwimmen. Wie
Ja.
bist du es so angegangen, dass letztendlich alle drei Disziplinen von dir bedient werden können, damit man es auch Triathlon nennen kann?
Ja, also am Anfang hatte ich schon ordentlich zu kämpfen mit dem Schwimmen. Also ich hatte schon mal zu meiner Radsportzeit den Papendorfer Triathlon mitgemacht.
Ja.
Ich glaube, da wurde ich bitter letzter, weil ich beim Schwimmen für die 400 Meter 5 Minuten länger als alle anderen gebraucht habe, weil ich noch nicht kraulen konnte. Und so hat es dann auch angefangen. Nachher ja, musste ich viel am Schwimmen arbeiten. Ja, ich hatte das Glück, dass zu der Zeit, als ich schwimmen gelernt habe, also kraulen gelernt habe, war gerade mein jetziger Freund und Manager Stefan Engberts FSJler im Verein. Und ja, wer ihn kennt, der weiß, dass er ein sehr energischer Typ ist und da wirklich hinterher ist. Und es wird erst aus dem Becken gegangen, wenn wir wirklich das gelernt haben, was wir lernen wollten. Ja, das hat in dem Moment manchmal einen sehr, sehr aufgeregt und gestresst, weil man natürlich auch irgendwann nach Hause wollte oder richtig schwimmen wollte und nicht da irgendwelche Technikübungen machen wollte. Aber ja, im Nachhinein, denke ich, habe ich dadurch die Grundtechnik erlernt und ja, konnte dadurch, so macht der Triathlon natürlich auch mehr Spaß, wenn man nicht nach dem Schwimmen komplett abgehangen ist. Ja, ich denke, damals hatte ich noch trotzdem noch Probleme, weil ich einfach diesen Trainingsrückstand hatte. Aber ja, das wurde dann über Jahre und Jahre besser, weil ich würde jetzt sagen, ich habe nicht die dicksten Arme und die größten Muskeln, aber ja, durch Technik kann man da, denke ich, viel wegmachen beim Schwimmen. Und ja, so habe ich mich dann Stück für Stück rangearbeitet und ja, aber eher den Fokus im Jugendbereich aufs Schwimmen gelegt, weil die anderen beiden Disziplinen liefen schon halbwegs in Ordnung.
Hast du ein kleiner Funfact am Rande? Beim Papendorfer Triathlon 2013 waren wir beide an der Startlinie, hat mir Stefan nochmal durchgeschickt.
Hat er nochmal nachgeguckt.
Hat er nochmal nachgeguckt und die Ergebnislisten geschickt. Fand ich ganz witzig. Und das ist ja, das war mein allererster Triathlon. Da warst du wahrscheinlich dann mindestens das zweite Mal am Start, oder war das auch dein erster?
Ich glaube, das muss eigentlich das zweite Mal, ja, das zweite Mal gewesen. Also da habe ich schon Triathlon gemacht, ja.
Ja, Hammer. Ey, wirklich. Also das fand ich
Ja.
richtig, richtig lustig. Wo sich denn die Wege so kreuzen, die ich, also was ich vorher gar nicht auf dem Schirm hatte. Richtig gut. Okay, so schwimmen lief, sagen wir mal, schwimmen lief dann.
Ja,
Oder?
genau. Ja, also ich war kein guter Schwimmer, aber zumindest so, dass es für eine Hauptgruppe gereicht hat im Deutschlandcup, ja.
Klasse. Okay, du sagst schon Deutschlandcup. Befinden uns aber, glaube ich, aktuell noch in der Jugend. Deine Trainingseinheiten in der Jugendzeit im Verein. Bist du, als es dann feststand, du machst Triathlon und du nimmst diesen Schulwechsel vor, mit einem Ziel vorangegangen, das du vor Augen hattest?
Ja, also mein ganz großes, zu dem Zeitpunkt wusste ich natürlich noch nicht, wie weit das wirklich gehen kann. Klar ist so ein Schulwechsel in die Sportschule ein großer Schritt, aber
Ja.
letztendlich die meisten hören dann ja doch irgendwie nach der Schulzeit dann auf, weil entweder schafft man es dann in dem Profibereich oder nicht. Natürlich habe ich den Schulwechsel gemacht mit dem großen Ziel, irgendwann mal mit dem Sport mein Geld zu verdienen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich fest daran geglaubt habe oder da irgendwie berechtigte Hoffnung drauf hatte, ja, dass ich da wirklich, wirklich die Profilaufbahn dann einschlagen kann.
Okay, ja gut, ich glaube, man muss das gar nicht für realistisch halten, solange man einfach davon träumt.
Ja, ich glaube, also allein der Gedanke zumindest motiviert er einen und lässt einen dranbleiben.
Ja.
Und ja, manchmal geht es dann in Erfüllung, ja.
Ich denke, dranbleiben ist ein gutes Stichwort für all das, was wir jetzt in den nächsten Minuten so besprechen werden. Das Ziel vor Augen, beziehungsweise den Traum vor Augen, war sicherlich auch dann der Grund, behaupte ich jetzt einfach mal, dass du auch wirklich jeden Morgen aufgestanden bist, weiß ich nicht, im Endeffekt dann auf der Sportschule viermal die Woche zum Frühtraining oder dreimal, ich weiß nicht, wie das bei den Triathleten lief.
Ja, wir hatten drei, also es hing ein bisschen vom Stundenplan ab, wie man die Fächer gewählt hat. Wir hatten zwei oder dreimal Frühtraining. Ich hatte dreimal Frühtraining und da waren wir noch, da hatten wir mal die Chance, kommt man 6 Uhr vor der Schule noch schwimmen. Da war ich dann noch
Gott, ja.
die restlichen Male in der Woche. Ja.
Krass. Also ich komme ja aus der Leichtathletik. Ich durfte auch als Nichtsportlerin einmal die Woche mittwochs früh zum Frühtraining. Aber da war halt Start 7:30 Uhr. Und ich habe an den anderen Tagen oder auch an den Tagen dann im Bus auf dem Weg zurück zur Schule die Schwimmer getroffen, die ja immer mit uns eingestiegen sind. Und die haben echt gesagt, ja, wir haben um 6 angefangen. Und ich dachte, im Himmel, Herrgottszeiten, da bin ich aufgestanden.
Ja, um 6 ist schon ganz schön früh, ne?
Also wirklich brutal. Ich meine, ich glaube, die schwimmhallen Zeiten gibt es bis heute noch für die Triathlonvereine, wahrscheinlich auch für die Schwimmer der Sportschulen. Meine Güte.
Ja, 6
Also.
Uhr ist schon echt früh. Also, das, ja, das tut schon weh. Ja.
Definitiv. Aber gut, egal. Okay, dann hast du trainiert, Sportschule, wie gesagt. Das heißt, Schule nahm natürlich auch ihren Lauf. Jetzt ist das CJD auch ein Gymnasium. Das heißt, es stand, weiß ich nicht, für dich klar fest, dass du Abitur machen wirst?
Ja, also
Ja.
das ja, war für mich wichtig, aber auch meine Eltern hätten mich sonst nicht auf die Schule gelassen, wenn ich kein Abitur gemacht hätte, ja.
Alles klar. Gut, ich kann das jetzt schwer einschätzen. Wenn du möchtest, nimm uns doch gerne mal durch diese Schuljahre. Zur 8. Klasse hast du gewechselt. Das heißt, du hast noch 9., 10., 11., 12., 13. als Sportler sogar, ne?
Genau.
Also 5 oder 6 Jahre CJD satt, inklusive Training und alles, was die Schule so zu bieten hat. Ja, nimm uns mal mit. Wie war die Entwicklung ab dem Zeitpunkt, an dem du da Frühtraining mitmachen konntest und einfach das Triathlon-Training in Gänze ausschöpfen konntest?
Ja, also am Anfang muss ich sagen, ja, ich bin also in der Jugend gibt es den Deutschlandcup, das sind meist 3 oder 4 Rennen. Plus die deutsche Meisterschaft, ja, was so die Highlights im Jahr sind für die Jugend. Ja, und wer da gut ist, der kann sich da für die EM oder WM qualifizieren. Und es sind immer 2 Jahrgänge zusammen. Da weiß ich noch in den Jugend-A-Zeiten, da war ich dann schon auf der Sportschule. Aber da habe ich eigentlich nie richtig gute Ergebnisse erzielt. Also ich glaube, da war ich mal 25. bei der deutschen Meisterschaft oder so. Das war für mich damals, war es cool und ich war zufrieden. Aber im Nachhinein waren es natürlich keine großen Ergebnisse. Aber dann hinten raus, nachher gab es im Verein einige Veränderungen. Wir haben noch eine Laufsparte dazu bekommen und dadurch einen neuen Trainer, Klaus-Peter Weipert. Und ja, der hat uns hart trainieren lassen, und ja, viel mitgegeben, auch an Werten. Und dann wurde es eigentlich immer besser. Man stand selber noch mehr dahinter und hat noch mehr ja, selber daran geglaubt und war für sich selbst verantwortlich. Und dadurch wurde es dann eigentlich immer besser. Und dann nachher in den Juniorenzeiten stand ich dann auch mal beim Deutschlandcup mal auf dem Podium. Oder nachher im zweiten Juniorenjahr war ich auch mal bei den deutschen Meisterschaften Dritter. Aber ich war jetzt nie ganz vorne oder habe nie irgendwie einen Kaderstatus. Ich hatte einmal so einen erweiterten Bundeskaderstatus, aber das ist in der Jugend keine große Sache. Da kann man einmal so ein Nachwuchstrainingslager mitmachen in Kiembaum 3 Tage, aber ich war nicht bei der EM oder WM oder der richtige Kader ist dann immer nach Mallorca ins Trainingslager geflogen, da war ich jetzt nicht dabei, sondern habe das eher auf Landeskaderniveau betrieben. Und ja, zum Schluss nachher, ich glaube, im zweiten Jahr Junioren ist man 18 oder 19. Das muss nachher 12. Klasse ungefähr gewesen sein. Ja, da wurde ich dann, wie gesagt, bei den deutschen Meisterschaften einmal Dritter, und habe hier ein paar regionale Triathlons gemacht. Ja, aber nichts Internationales, genau.
Okay, wie war das für dich motivational, wenn du gemerkt hast, okay, ich bin bei den, was hast du gesagt, deutschen Meisterschaften
Ja.
auch mal auf Platz 3 gelandet, was ja, glaube ich, also egal, wo du dich befindest, ob im Juniorenbereich oder im Erwachsenenbereich, einfach auch eine sehr starke Leistung ist. Aber das war ja jetzt nicht der Standard, wie du gerade erzählt hast. Wie war das für dich motivational, wenn du während der Jugend gemerkt hast, ja, das ist okay. Aber ich bin noch lange nicht da, wo ich ja ursprünglich hin wollte, weshalb ich die Schule gewechselt habe und mich jetzt hier durch zig Einheiten die Woche schleppe. Ich übertreibe jetzt mal, es macht dir ja hoffentlich Spaß, sonst würdest du nächstes nicht mehr machen. Also wie war das so für dich vom Kopf her?
Ja, ich muss sagen, eigentlich, also mir ist es nicht schwer gefallen, da zu trainieren. Zum einen, weil es Spaß macht und zum anderen auch die Jahre davor, als ich 20. oder 15. wurde. Auch da fand ich, also ich bin nicht mit der Intention reingegangen, da eine Medaille zu holen. Deswegen für mich waren das coole Rennen und ich war trotzdem zufrieden, weil ich mir gesagt habe, ich bin 15. in Deutschland, so schlecht ist es gar nicht. Aber klar, dann war es schön zu sehen, dass ich wurde jedes Jahr ein Stück besser und war ein Stück weiter vorne. Ja, und konnte dann auch, ich weiß noch, damals in MV gab es einen Überflieger, Per Söngsen hieß der. Der war nachher Vize-Weltmeister. Und man hat aber gesehen, wie man jedes Jahr ein Stück dichter kommt. Und nachher im ersten Jahr aus der Jugend raus habe ich ihn sogar einmal schlagen können. Und ja, das hat mir natürlich eine große Motivation gegeben. Wenn man sieht, dass man immer ein Ticken besser wird, ja, dass da noch Steigerungspotenzial ist. Ich denke, wenn man nachher den Punkt hat, wo man einfach viel trainiert, aber nicht mehr besser wird oder nicht mehr vorankommt, ich glaube, das wär motivational schwer geworden. Aber dadurch, dass man sich Jahr für Jahr ein neues Ziel gesetzt hat und einen Ticken weiter nach vorne gekommen ist, fiel einem das doch irgendwie alles ziemlich leicht.
Daran möchte ich direkt mal anknüpfen. Nimm uns mal mit in diesen, das habe ich jetzt schon fünfmal gesagt, ne? Wir steigen mal ein in eine der ersten Jahre, in denen es losging, dass du dir von Jahr zu Jahr ein neues Ziel gesteckt hast. Welches Ziel war so das erste für das erste Jahr in Anführungszeichen, das du vor Augen hattest, um dorthin zu kommen? Und wie hat sich das weiterentwickelt von Jahr zu Jahr?
Ja, also ich weiß noch, Jugend A bei uns wurde im Landeskader, konnte man nicht einfach so bei der deutschen Meisterschaft teilnehmen, sondern man musste sich intern in MV sozusagen dafür qualifizieren. Hat es angefangen, ich möchte mich für die deutschen Meisterschaften qualifizieren, dann war man da ein Jahr dabei. Ja, im zweiten Jahr wollte man dann seine Platzierung da verbessern. Also ich glaube, da im ersten Jahr war ich irgendwie 30. oder so und dann nachher, ja, im zweiten Jugend-A-Jahr war ich vielleicht 20. Und dann nachher bei den Junioren hat man sich dann gesagt, jetzt möchte ich mal ein bisschen weiter nach vorne. Dann war ich mal bei Deutschland Cups 5. oder 6. Und dann nimmt man sich vor, beim nächsten Mal, wenn alles zusammenkommt, vielleicht auch mal ein Podium zu machen. Habe ich das auch am Ende des Jahres geschafft. Und ja, dann blieb eigentlich nur noch fürs letzte Juniorenjahr übrig, auch mal bei den deutschen Meisterschaften eine Medaille zu holen. Ja, und glücklicherweise lief dann da auch alles zusammen und habe ich das auch geschafft. Ja, also man muss schon sagen, ich hatte dann auch, es läuft natürlich nicht, also da waren dann auch ein paar schlechte Rennen dazwischen, es läuft natürlich nicht alles nur am Schnürchen und man nimmt sich das vor und schafft das dann im nächsten Jahr, sondern ich erzähle jetzt hier auch nur von den guten Zeiten. Aber ja, also ja, man hat auch immer wieder kleine Tiefschläge gehabt, aber im Großen und Ganzen hat das dann schon immer geklappt, dass man sich das, was man sich im Jahr vorgenommen hat, irgendwie halbwegs erreicht hat. Ja.
Total gut. Das heißt, und das ergibt ja auch nur Sinn, wenn du jetzt langfristig auf dem Weg bist in den Kader der Nation, dass es sich alles um Platzierung dreht.
Ja, komplett. Also du qualifizierst dich für internationale Meisterschaften, indem du bei Deutschland Cups oder deutschen Meisterschaften die und die Platzierung hast. Du kommst im Kader, weil du die und die Platzierung hast. Also ja, es geht eigentlich immer darum, wen du hinter dir lässt oder ja, wie viele noch vor dir sind. Also ja, eigentlich dreht sich das meiste wirklich einfach nur um die reine Platzierung. Ja.
Ist absolut sinnvoll, finde ich, aber irgendwie gleichzeitig auch extrem spannend und aufschlussreich, weil ich spreche mal für uns Age-Grouper, die über die längeren Distanzen unterwegs sind, wo je nach Ambition die Platzierung gar nicht an erster Stelle steht, ne, je nachdem, was man sich so vorgenommen hat, sondern du kommst halt ins Ziel, wenn du ins Ziel kommst oder wann du auch immer ins Ziel kommst und guckst dann, wie deine Leistung war.
Ja,
Ne? Hast du
ich.
alles gegeben? Bist du so schnell geschwommen, wie du über die Distanz konntest? Bist du danach gut Rad gefahren und hast du dich beim Laufen auch noch gut und schnell gefühlt? Das ist ja dann für Leute, die das wirklich nur nebenbei machen und damit nicht ihr Geld verdienen oder Geld verdienen wollen, auch mit das Wichtigste. Von daher finde ich das ganz interessant, jetzt so zu hören, wie dein Werdegang verlaufen ist und welche große Bedeutung logischerweise den Platzierungen da zukommt.
Ja, es ist eigentlich, ja, also. Ja, es hat, Zeiten sind eigentlich klar, möchte man sich, wenn wir mal einen 5000-Meter-Test rennen oder wir haben immer so eine Kaderüberprüfung gehabt, dann möchte man sich auch verbessern, aber letztendlich, ja, ist man schon in dem Alter auch sehr, also ich war in dem Alter sehr, sehr ehrgeizig und da hätte ich noch so ein gutes Gefühl beim Rennen haben können, wenn der und der vor mir ist, dann war ich trotzdem enttäuscht danach und traurig. Also, ja, es hat wirklich einfach viel mit Platzierung zu tun.
Ja, interessant. Okay, so das war die Jugend und du hast natürlich gesagt, du sprichst jetzt auch nur von den guten Zeiten, von den guten Rennen. Das ändern wir jetzt, wenn du möchtest. Kannst du dich an ein besonders turbulentes Jahr oder an turbulente Momente der Jugendjahre, um noch da zu bleiben, erinnern, in denen du wirklich gemerkt hast, okay, ich werde jetzt hier wirklich mental herausgefordert oder vielleicht auch körperlich, kann ja sein, weil, wie du anfangs gesagt hast, spätestens mit dem Wechsel auf die Sportschule, mit dreimal morgens Training und dann hast du ja auch so gut wie jeden Nachmittag, ich weiß nicht, wie es am Wochenende aussah, Training, lass uns mal über den Daumen peilen, 8 Einheiten die Woche neben der Schule, was ja auch körperlich sehr zerrend ist. Wie war das jetzt in den Jugendjahren? Weil da warst du ja weiterhin in der Schule.
Ja, ich fand in der Jugend, muss ich echt sagen, ist mir das fast noch am leichtesten gefallen auf der Schule, weil man einfach, Ja, also wir haben schon viel trainiert. Also ich denke, es waren ja mindestens 8 Einheiten, eher ein Ticken mehr. Also wir haben am Wochenende auch immer trainiert. Aber es war halt, man war so in diesem System drin. Man ist da morgens hingegangen, da stand jemand am Beckenrand, hat einen motiviert, da ist man in die Schule gegangen, hat sich berieseln lassen. Am Nachmittag hat der Trainer schon wieder gewartet und Trainingsgruppe. Also man ist hingegangen, hatte Spaß mit seinen Freunden da und es war bei uns in Rostock jetzt, Sportschule klingt immer so hart, aber es war jetzt nicht ultra verbissen, besonders nicht bei uns im Verein. Also unser Trainer Klaus-Peter, der, ja, der hat da auch, also ich weiß noch, im Winter haben wir dann montags immer Fußball gespielt und sowas. Also ja, es wurde schon darauf geachtet, dass wir alle Spaß dran haben und dadurch fiel es mir eigentlich relativ leicht, weil man auch Schule ständig so unfassbar viel zu tun hatte. Ja, es wurde eher schwieriger nachher, als man, ja, wenn man raus aus diesem System Schule ist und dann nebenbei noch selbst motiviert irgendwas machen muss und dann richtig, richtig viel Training beginnt. Ja, da wird es, und ja, wenn man nachher dann auszieht und Mama nicht mehr kocht, nicht mehr Wäsche wäscht, und dann wird es schwerer. Aber in der Schulzeit ist mir das eigentlich noch alles ziemlich leicht daneben gefallen, ja.
Okay, also ich fasse zusammen, während der Schulzeit und Trainingszeit wenig oder keine erwähnenswerten Herausforderungen, über die du jetzt hier sprechen würdest, sondern eher ab dem Punkt, als die Schule geschafft war.
Genau, ja.
Okay, gehen wir da mal rein. Abitur ist in der Tasche. Wie war so die Zeit mit den Prüfungen und so weiter?
Ja, auch das war eigentlich ziemlich entspannt. Ich war nachher auch im Abitur eigentlich besser als die Jahre davor, weil man da wirklich, man hat ja dann vor den Prüfungen ein paar Wochen gar keine Schule mehr. Das heißt, ich konnte da wirklich viel trainieren und hatte halt trotzdem noch viel Zeit zu lernen, weil man die Zeit nicht im Klassenraum verbracht hat. Dadurch war es eigentlich eine gute Zeit. Aber dann kommt natürlich die Entscheidung, den meisten Leuten fällt das ja schwer, was machen sie dann? Und mir fiel das auch schwer. Also ich hatte auch nicht wirklich einen Plan, was ich nach der Schule machen will. Ich wusste auch nicht, ob ich da weitermache mit dem Leistungssport oder nicht. Klar hatte ich glaube, ich hatte noch ein U23-Jahr in der Schulzeit. Das heißt, ich bin nicht mit diesem dritten Platz bei den deutschen Meisterschaften aus der Schule raus, sondern hatte noch mein erstes Erwachsenenjahr und das war auch definitiv ein bisschen schwieriger. Ich denke, das fällt vielen relativ schwer, wenn sie aus dem Jugendbereich auf einmal gegen 30-Jährige auch starten müssen. Das heißt, da hab ich nicht viel Land gesehen in dem Jahr und dadurch wusste ich dann nicht 100%, wie ich weitermache. Da hat sich der glückliche Zufall ergeben, dass Ron Schmidt, der Trainer aus Potsdam am Bundesstützpunkt, mir angeboten hat, dass ich, obwohl ich kein Kader bin, zu denen als Stützpunkt darf und mit denen in seine Trainingsgruppe gehen könnte. Ja, da habe ich ja relativ schnell zugesagt, genau, und bin dann da, ja, das erste Mal so richtig in den, das war also, was ich heutzutage sagen würde, was richtig Leistungssport ist, richtig reingekommen und bin dann nach Potsdam gezogen, nach der Schule. Ja, und da wurde dann, ja, ab da an haben wir dann wirklich, wirklich viel trainiert und wirklich den Fokus auf den Triathlon gelegt. Ja, und dann würde ich sagen, da wurde es dann richtig hart, ja.
Okay, aber du hast ja wahrscheinlich nicht nur trainiert in Potsdam. Oder ist die Entscheidung gefallen, du hast jetzt das Abi, das war deinen Eltern wichtig und sicherlich jetzt so im Nachhinein betrachtet auch dir, dass das alles so stattfindet. Triathlon im Verein in Rostock war damit abgeschlossen, in dem Sinne, als dass du halt auch aus Rostock weggezogen bist nach Potsdam. Wie hat sich dein Leben da gestaltet, neben dem viel mehr Training?
Ja, genau, da kamen dann auch schon die ersten Probleme auf mich zu. Also ich wollte natürlich nebenbei studieren, war auch eingeschrieben, aber ja, es war einfach nicht machbar in Potsdam. Wir hatten immer strikte Trainingszeiten, weil es natürlich eine Trainingsgruppe war und man wollte und sollte miteinander trainieren. Wir waren viel in Trainingslagern. Ich hatte das Glück, dass ich immer mit durfte, auch wenn das Trainingslager von den DTU-Kadern waren. Das heißt, die haben mich mitgenommen. Das hat mich natürlich zum einen gefreut und ich wollte das natürlich auch alles mitnehmen, aber andererseits muss ich natürlich, um das erstens zu rechtfertigen und zweitens, weil ich es auch selber möchte, wollte ich natürlich auch studieren. Aber es war einfach, also ich habe es, oder vielleicht habe ich es auch nur nicht hinbekommen, aber es war einfach sehr, sehr schwer möglich. Also ich habe kein Fernstudium gemacht, sondern war dafür ein Präsenzstudium eingeschrieben. Und ich bin einfach nicht mehr hinterhergekommen und habe es quasi nicht geschafft, da zu studieren. Ja, und das war auch das, was mir mental dann schwer gefallen ist. Und ja, was mich auch so ein bisschen unglücklich da gemacht hat, dass ich einfach nicht diese zweite Absicherung mir da holen kann, sondern wirklich in dem Moment nur Sport mache. Und dafür war ich dann auch nicht gut genug. Also ich, ja, mal hier und da hatte ich auch wieder ein gutes Rennen, aber ich hatte auch wirklich, würde ich sagen, 70% der Rennen bin ich irgendwo hinten reingelaufen ins Ziel. Und das ist dann natürlich schwer zu sehen, wenn du nicht noch diesen Anker irgendwie Studium oder sonst irgendwas da hast. Keine, nicht viel, also ich hatte die Trainingsgruppe da, das waren auch meine Freunde, aber sonst natürlich nicht viele Kontakte außerhalb. Ja, das war dann schon schwer in den Jahren. Also ich war 2 Jahre dann da. Ja, und als es dann im zweiten Jahr auch nicht geklappt hat mit dem Studium da und ich auch noch nicht so weit war, dass ich im Kader war, muss ich irgendwie eine Entscheidung treffen. Ja, und habe mich dann gegen Potsdam entschieden. So schön das da war, mit den Kadern zu trainieren. Und Potsdam, die Stadt ist auch schön, die Trainingsgruppe war stark, die Bedingungen professionell. Aber es, ja, also es hat für mich dann einfach nicht gepasst, weil ich dann auch ohne das Studium zu unglücklich war und zu viel dran gezweifelt habe. Ja, und dann musste ich einfach eine Veränderung da wagen und da weggehen, ja.
Okay, also du hast gesagt, du warst 2 Jahre da und musstest dann diese Entscheidung fällen. Was ging dir in der Zeit, bevor du die Entscheidung final getroffen hast und zu dem Zeitpunkt, als es dann ganz klar war, du hast dich entschieden, durch den Kopf? Hast du abgewägt? Welche Alternativen gab es für dich?
Ja, also es gab dann entweder den Schritt, hey, du machst jetzt Vollstudium und stellst den Sport hinten an oder machst es dann noch zum Spaß nebenbei. Oder ich hatte noch damals die Möglichkeit, ich war noch einmal im Trainingslager mit Justus Nieschlag und Valentin Behrens in St. Moritz und da hat sich so ein bisschen die Möglichkeit noch ergeben, dass ich eventuell auch an den Stützpunkt nach Saarbrücken gehen könnte. Ja, und das waren schon schwierige Wochen, dann zu überlegen, ob ich es nochmal versuche. Also ich habe schon aus mehreren Quellen gehört, dass es da schon besser zu verbinden ist mit dem Studium. Und da waren auch zu der Zeit deutlich mehr Jungs in der Trainingsgruppe. Das heißt, die Trainingsgruppe war noch ein bisschen stärker als in Potsdam. Ja, aber da musste ich schon abwägen, ob ich jetzt nochmal hingehe und dann mit dem Risiko, dass ich nochmal ein Jahr verschwende, indem ich es nicht schaffe zu studieren, weil es einfach. Ich wusste nicht, ob es am System lag oder an mir lag, dass ich es nicht geschafft habe zu studieren. Deswegen, und wenn es an mir gelegen hätte und ich nach Saarbrücken gegangen wäre, dann hätte ich wieder ein Jahr verloren. Deswegen musste ich da genau abwägen. Aber dann, ja, da hatte ich in dem Jahr, habe ich mich dann kurz bevor ich das entschieden habe, nochmal für die U23 WM qualifiziert. Das war
Stark.
dann meine erste WM. Und ja, dann in der Freude da habe ich mich dann dazu entschieden, einfach noch ja, das nochmal zu versuchen in Saarbrücken. Ja, genau, und bin dann nach Saarbrücken gezogen. Ja. Und als ich die Entscheidung dann getroffen habe, ja, da war ich eigentlich, stand ich auch voll dahinter und ja, war glücklich darüber, dass ich endlich diesen Schritt da weggewagt habe. Das ist ja immer, ja, ist immer schwer, irgendwas aufzugeben. Ja, aber dann stieg die Vorfreude auf Saarbrücken.
Coole Sache. Wie alt warst du, als du dich da für die U23 WM qualifiziert hast und dann im nächsten Schritt nach Saarbrücken gezogen bist?
Das war schon mein letztes U23-Jahr. Also da im letzten U23, auch wenn es U23 heißt, ist man schon 23. Das heißt, ja, das muss 2019 gewesen sein. Ja, also mit 23. Ja.
Okay. Ja, das ist, also gerade beim Zuhören war es für mich eine sehr überraschende Wendung, gerade wie du gesagt hast. Und das ist ja auch ein spannender Gedanke, wenn ich jetzt nochmal nach Saarbrücken gehe und das lag wirklich an mir, dass es mit dem Studium irgendwie nebenbei nicht klappt, dann habe ich da ein weiteres Jahr verloren. Man könnte natürlich jetzt denken, da du mittlerweile an dem Punkt bist, wo du eben ganz lange hin wolltest, darauf kommen wir ja dann gleich zu sprechen in der Entwicklung, dass du quasi jedes Jahr, dass du vielleicht kein Triathlon in Gänze hättest machen können, als verlorenes Jahr siehst, nur als verschwendetes Jahr. Aber du bist, dadurch, dass alles so lief, wie es jetzt lief, mit dem Fokus auf das Studium und auf das zweite Standbein jeden Schritt vorangegangen. Und das ist echt interessant, so zuzuhören, wie du sagst, ja, jedes Jahr, dass ich das Studium nicht mehr in der Tasche habe, ist irgendwie verschwendet. Und dennoch, aber das kann ich total gut nachvollziehen. Ich hatte in der Jugend einen andeutungsweise ähnlichen Moment. Hast du dich entschieden, nach Saarbrücken zu gehen mit 23? Und ich weiß, kleiner Spoiler, du hast studiert. Das heißt, jetzt sind wir in Sa oder du bist jetzt in unserer Erzählung in Saarbrücken, trainierst dort in einer Trainingsgruppe mit noch mehr Jungs als vorher in Potsdam und hast angefangen zu studieren, konntest irgendwelche Credits aus Potsdam mit nach Saarbrücken nehmen und was hast du überhaupt studiert?
Ja, also genau, ich bin dann, ja, bin dann gewechselt und ich hatte, ja, ich hatte das Studium. Also ich sag mal, ich hätte es auch ohne Studium gemacht, aber dafür war ich einfach nicht gut genug im Triathlon, weil ich einfach nicht, ich war nicht im Kader, dann bist du finanziell nicht abgesichert und dadurch konnte ich es nicht rechtfertigen, aber nicht, ich wollte es auch selber, weil man natürlich, ich finde, dann kann man das auch entspannter angehen, wenn du weißt, dass du eigentlich jederzeit aufhören könntest und in die richtige Arbeitswelt gehen könntest. Deswegen wollte ich das Studium natürlich auch machen, aber es war auch gezwungenermaßen, weil ich einfach nicht gut genug war im Triathlon. Genau, denn in Potsdam hatte ich Rechtswissenschaften studiert. Ja, und da habe ich hier aber nach Saarbrücken ein bisschen einfachen Studiengang gewählt, Sportwissenschaften. Dadurch konnte ich jetzt nicht viel mitnehmen und habe hier eigentlich von null wieder angefangen, sozusagen. Aber ich hätte auch so nicht viel mitnehmen können, also weil ich nicht viel gemacht habe in Potsdam, muss man auch dazu sagen, ja.
Okay, hast du dann entsprechend auch mit 23 das Studium da angefangen oder wie war das?
Genau, ja. Also ich habe mit, ja, Ende 2019 dann mit 23 das Studium angefangen. Ja, bin jetzt so auf der Zielgeraden vom Bachelor jetzt langsam. Genau, habe jetzt dies, ja, ich hatte jetzt das Glück, dass ich in die Bundeswehr konnte dieses Jahr. Dadurch habe ich jetzt ein bisschen Zeit verloren, weil man da in die Grundausbildung dann muss und konnte ich natürlich nicht zur Uni gehen. Aber ansonsten bin ich ziemlich gut durchgekommen. Muss auch sagen, das ist hier dankbar in Saarbrücken. Da ist das Trainingsgelände und das Haus, in dem ich wohne, ist eigentlich alles auf einem Platz mit der Uni. Das
Ach
heißt, die Wege
krass,
sind
ja.
kurz und ja, man kann innerhalb von 5 Minuten alles erreichen. Dadurch wird es einem auch leicht gemacht hier, muss man auch sagen. Ja.
Wir haben im Vorgespräch kurz über deine Wohnsituation gesprochen. Du meintest, weil ich gesagt habe, krass, das klingt einfach wie Internat, nur mit Mitte, Ende 20. Und dann hast du gesagt, ja, aber ohne Betreuer und ohne Gemeinschaftsbad.
Genau,
Wie
ja.
ist das so? Ich kenne das noch vom CJD, dass die Internatler immer die allerletzten waren, die zur Schule gekommen sind, egal zu welcher Stunde wir hatten. Die konntest du dann quasi aus dem Fenster schon beobachten, ob sie es rechtzeitig schaffen oder nicht. Ist es bei euch ähnlich oder schaffst du es eigentlich immer pünktlich zur Vorlesung?
Ja, ich bin da, also ich bin da typisch Deutsch, ich bin eher immer ein Ticken zu früh dran, aber ja, man kann schon manche Leute, ich wohne ja hier mit vielen anderen zusammen, und man kann schon manche Leute sehen, die besonders im Schwimmtraining dann morgens, da sieht man fast das Kissen noch im Gesicht, weil das wirklich 100 Meter rüber sind vom Ausgang. Ja, also die kommen dann direkt rein. Ja.
Alles klar. Okay, gut. Also du stehst kurz vor Ende deines Bachelorstudiums in der Sportwissenschaft. Wie ist da jetzt so die Koordination von Training und Studium, auch wenn das jetzt von der Location her alles nah beieinander liegt, hilft das ja nichts, denn die Also insofern, als dass die Vorlesungen ja von dir besucht wurden, ich weiß nicht, ob du jetzt gerade nur noch deine Bachelorarbeit schreibst oder auch noch Veranstaltungen besuchst. Und es geht ja dann auch darum, das zeitlich zu koordinieren, ne? Wann gehe ich zur Vorlesung? Wann habe ich Training? Wie kriege ich es auf die Reihe, letztendlich auch zu den Prüfungsterminen zu erscheinen? Ob man schiebt oder nicht, sei mal dahingestellt. Aber du willst das Studium und so wie es aussieht, schaffst du es ja sehr gut, auch so gut wie möglich abschließen, um es dann nachher in der Tasche zu haben. Wie ist so ein Studienalltag mit dem Training?
Ja, also es ist schon anstrengend. Bei Sportwissenschaften ist auch viel in Anwesenheit immer. Das heißt, man muss da wirklich jede Woche hingehen und kann sich 2 Fehltermine im Semester erlauben. Aber ich hatte das große Glück hier in Saarbrücken, war es nicht so wie in Potsdam. Hier konnte man auch, wenn es bei den Trainern auch immer bewusst war, dass wir ja diesen zweiten Weg auch noch weiter verfolgen sollen. Dadurch haben wir die Freiheiten bekommen, auch mal Trainingseinheiten alleine später zu machen oder früher. Wir sind super flexibel mit dem Schwimmbad. Das heißt, wir konnten uns den Stundenplan schon so ein bisschen freilegen, sodass wir auch mal eine Trainingseinheit verpassen. Ja, und das liegt dann natürlich, die setzen auch viel auf Eigenmotivation, die Trainer. Das heißt, wir sind ja alle freiwillig hier. Das heißt, wir wollen auch alle möglichst viel trainieren und dadurch ist auch kein Problem, dass man es dann alleine nachholt. Ja, und dadurch hat es eigentlich ziemlich gut geklappt. Es war dann natürlich schon stressig, weil man dann ein paar Mal die Woche da hoch musste und ich kann mich noch erinnern, besonders so Dinge wie die Turnprüfung oder so, die sind mir jetzt auch nicht zugefallen. Und dann hat man da zwischen zwei harten Einheiten oben noch geturnt. Ja, das hat natürlich schon gezerrt, aber im Großen und Ganzen ja, war es schon ziemlich gut machbar. Also, wenn man es irgendwo schaffen kann, dann würde ich sagen, hier, ja, besonders auch, weil eben unsere Trainer da echt uns viel Freiheit lassen.
Das ist ja auch schön. Also ich weiß nicht, ob das in jeder Sportart auf solchem Niveau, auf dem du unterwegs bist, gegeben und selbstverständlich ist, aber ich kenne das aus ein paar anderen Sportarten, dass da auch den Trainern und den Mannschaften durchaus wichtig ist, dass die jungen Athleten auch der Bildung nachgehen, um eben abgesichert zu sein. Das finde ich echt gut. Und ich finde, das denkt man nicht, wenn man die Sportarten im Fernsehen so sieht und einzelne Leute im Interview nach einem Spiel oder nach einem Wettkampf sieht. Also das finde ich absolut herausragend. Ist ja auch letztendlich wahnsinnig wichtig.
Ja, also ich finde das auch gut. Also für jeden von uns, ich denke, die wirklich die allerallerwenigsten, die müssen danach nicht mehr arbeiten. Und ja, für jeden von uns ist das, denke ich, wichtig. Und manche Leute gehen sogar sehr, sehr, sehr gerne in die Uni, die es vielleicht jetzt, weil sie so gut im Sport sind und das jetzt als ihren Beruf im Moment ansehen könnten, die es gar nicht nötig hätten. Ja, also ja, ein bisschen Spaß macht es wahrscheinlich auch.
Anscheinend nur den anderen.
Ja.
Mir fiel gerade noch ein, als du es erzähltest mit der Turnprüfung. Ich hatte in meinem Studium auch viel Praxis und habe ja, weiß ich nicht, jetzt mittlerweile 10 Jahre Triathlon gemacht, aber wie gesagt, auf einem ganz anderen Level, ne? So Age-Group-mäßig als Hobby. Und habe witzigerweise durch das Turnen, was wir irgendwie zweimal die Woche über ein Jahr hinweg gemacht haben, um eben die Turnprüfung zu bestehen, habe ich so viel mehr Kraft bekommen, dass ich im Schwimmen gemerkt habe, nice, es läuft richtig gut. Und durchs Schwimmen habe ich teilweise beim Turnen gemerkt, wie ich viel besser in der Lage war, am Stufenbahn zu performen und so weiter. Hast du das auch gemerkt oder war es für dich eher so, boah, ich habe keine Ahnung, wie viele Stunden ihr pro Woche so trainiert, aber das ist hier echt, ob ich das heute noch mache oder nicht. Also ich bin trainingstechnisch gut ausgelastet.
Ja, leider. Also ich wünschte, es wäre so wie bei dir, aber ja, meistens war es. Also meistens ist man schon, wir schwimmen immer morgens auch, 7:30 Uhr, und dann geht es meist schon platt da zum Turnen und probierst dich da noch irgendwie an der Stange oder an den Ringen zu halten.
Ja.
Also viel gebracht hat es bei mir nicht mehr. Aber ja, vielleicht war ich auch, ich war auch wirklich, wirklich schlecht, so dass ich mir vorstellen kann, dass das denn auch wenig Effekt hat, wenn man die Übung gar nicht richtig ausführen kann, ja.
Ja, ich glaube, also Turn lebt ja viel von der schönen Körperhaltung, ne?
Ja.
Und der technisch einwandfreien Ausführung.
Ja. Definitiv, ja.
Ja, herrlich. Gab es auch eine Bodenkür bei euch oder musstest du auch irgendwie was vortanzen oder sowas?
Ja, also eine Bodenkür gab es auch, aber zum Glück nicht viel. Aber ja, wir hatten auch einen Tanzkurs, ja, und
Ja.
der ist mir ähnlich, den habe ich sogar zweimal gemacht. Und der ist mir mindestens genauso schwer gefallen, ja. Ja.
Ach je. Okay, gut. Themawechsel. Dann haben wir das jetzt auch. Also, ich lag richtig, dass du jetzt gerade nur noch deine Bachelorarbeit schreibst, die abgibst und dann deinen Abschluss in der Tasche hast, oder sind gerade noch Vorlesungen oder generell Veranstaltungen, die du besuchst?
Nee, genau. Also ich habe alle Veranstaltungen besucht. Ich muss jetzt noch zwei Prüfungen und die Bachelorarbeit schreiben.
Mhm.
Aber dann bin ich durch, ja.
Okay, das heißt, diese Doppelbelastung, die du ja eigentlich hast seit der 8. Klasse mit dem Schulwechsel, beziehungsweise ja auch vorher nur ganz anders koordiniert, die fällt jetzt allmählich sukzessive weg, ist auch nicht mehr im Ansatz so heftig, wie du sie aus der Schulzeit und aus der Jugendzeit generell kennst. Aber du hast ja jetzt mehrmals betont, dass du nie im Kader warst, durftest glücklicherweise mal mit in die Trainingscamps, mit nach Kienbaum die paar Tage oder eben auch in Potsdam sowie in Saarbrücken mit den Leuten trainieren, obwohl du kein Kaderathlet bist, stellt sich mir und wahrscheinlich auch den Zuhörerinnen und Zuhörern da draußen die Frage, wie finanziert ihr das denn aber? Weil, wenn ich das richtig verstehe, hast du als Kaderathlet einfach den Vorteil, dass du im System, wie ich das auch von anderen Profis so gehört habe, im System bist und die Struktur kümmert sich um dich, dass das alles läuft. Wenn du aber nicht im System bist, da du kein Kaderathlet bist, bist du auf dich allein gestellt, um den Rahmen schaffen zu können, oder wie ist das?
Ja, komplett. Also man kann es so sagen. Also ich muss vorab sagen, ich bin natürlich riesenfroh, dass ich hier sein darf. Dadurch fallen schon mal, obwohl ich kein Kader, oder auch als ich kein Kader war, hier sein durfte, da fallen viele Kosten weg. Du musst keinen Trainer bezahlen, kein Schwimmhalleneintritt. Wir dürfen hier in dieser im Haus der Athleten wohnen. Das ist ja auch subventioniert und eigentlich auch für Kader da. Das heißt, da wird es uns schon sehr, sehr leicht gemacht und auch viel abgenommen, obwohl wir nicht im Kader sind. Aber klar, die Wettkampfreisen sind teuer, du musst die Trainingslager selber zahlen, ja, du musst dich um alles selber kümmern und ja, es ist schon schwer gefallen. Also ich muss sagen, besonders die Jahre in Potsdam und jetzt das erste Jahr hier, ja, da geht man ganz sicher mit Minus raus. Ich hatte Glück, dass ich durch Stefan noch ein paar Sponsoren hatte, obwohl ich eigentlich nicht so gut war. Das waren dann regionale Leute, die es echt gut mit mir meinen und ja, für die das vielleicht eher ein Investment in die Zukunft war, wo die jetzt nicht so viel raus hatten, wie sie mir gegeben haben. Aber ja, ansonsten musst du auch, ja, bin ich meinen Eltern unheimlich dankbar. Die haben mich da echt supportet und ja, ohne die wäre das auch gar nicht möglich gewesen. Also man hatte eigentlich, das war fast komplett eigenfinanziert. Also ich muss sagen, also dieses Jahr bin ich jetzt im Kader, dieses Jahr ist gar kein Problem. Letztes Jahr war ich relativ erfolgreich. Dadurch ließ sich das auch gut finanzieren. Aber gerade wenn man mal verletzt ist und nicht durch Wettkämpfe oder Bundesliga Geld verdienen kann, ja, dann ist es dann. Ja, es ist sehr, sehr schwer, irgendwo wo Geld aufzutreiben und sich das zu finanzieren. Ja.
Ja, und dann bewegt, also wir müssen jetzt keine konkreten Zahlen nennen, aber da bewegt man sich ja schon in Bereichen von Summen, wo du sagst, wenn die Eltern nicht da wären, die sich wahrscheinlich noch beide voll berufstätig sind, einfach, das finde ich ja das Wunderbare an Eltern, wenn man das Glück hat, so selbstlos sind und sagen, ich unterstütze mein Kind mit allem, was ich habe. Das ist natürlich heftig. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Je erwachsener wir werden, desto mehr realisiert man ja auch, weil man viel mehr in Kontakt tritt mit dem Alltag, ne? Weil man für sich selbst mehr Verantwortung übernimmt und eben dann Entscheidungen trifft, wie du jetzt nach Potsdam oder dann nach Saarbrücken zu gehen, sich mit den Konsequenzen und so auseinanderzusetzen. Desto mehr versteht man ja, was die Eltern so leisten, seit es einen gibt.
Ja, komplett. Also man macht sich dann Gedanken drüber, ne? Wenn man selber fährt in die Sonne und deine Eltern sitzen zu Hause und müssen dafür schuften, das will man ja selber auch nicht, je älter man ist. Und deswegen war es auch ein großer Schritt, nach Saarbrücken zu gehen, weil je älter man wird, desto weniger will man da auch abhängig sein und denen aus der Tasche liegen. Und ja, deswegen war jetzt auch in Saarbrücken so eine große Priorität auf dem Studium. Das heißt, wenn ich jetzt gesehen hätte, es läuft gar nicht, dann wäre es eine absehbare Zeit gewesen, wäre relativ schnell durch gewesen, hätte ich es vielleicht sogar in 3 Jahren geschafft. Ja, und hätte das dann, ja, dann wären die das los gewesen. Ja, von daher, ja, also das hat einen, ich finde, das war auch ein Ding, das hat einen sehr, sehr viel belastet, wenn man da wirklich die Belastung für sich selber mit dem Training und dem Stress drumherum, mit dem Studium und so, das ist alles machbar, weil man sich das ja nur selber zumutet, aber wenn man noch andere Leute mit seinem Leben sozusagen belastet, dann ja, das ist, also das frisst einen schon auf ein bisschen, ja.
Ist es für dich Belastung und auch ein Stück weit Druck bis heute? Oder wie nimmst du es
Ja.
wirklich wahr?
Ja, schon. Also ich muss sagen, ich bin jetzt im Kader, jetzt dieses Jahr, wenn man im Kader ist, also ich bin überglücklich und mir fehlt es an nichts. Und ich habe eigentlich, ich habe mehr, als ich bräuchte. Aber man weiß natürlich auch, dass es kann, ja, es kann nächstes Jahr auch alles wieder vorbei sein und dann steht man wieder von vorne da. Also ich muss sagen, jetzt. Ja, wie gesagt, das Jahr vor dem Kader hatte ich jetzt auch schon das Glück, dass ich relativ gut aufgestellt war mit Sponsoren und ja, wie ich in Rennen ein bisschen Geld verdient habe. Aber ja, wenn man jetzt nach diesem Jahr noch ein schlechtes Jahr machen würde, ja, dann steht man wieder am Punkt wie vor 2 Jahren, ne? Und das ist schon, ja, da will man gar nicht so drüber nachdenken, aber dann wird man unglücklich. Ja, und da muss ich einfach sagen, da bin ich dann auch glücklich, dass ich bis spätestens dahin dann mein Studium habe, sodass ich dann, wenn es wirklich nochmal in diese Situation kommen sollte, dann kann ich auch für mich selber da irgendwie sorgen, ja.
Du hast gerade es schon gesagt, und wir haben es ja ganz am Anfang auch schon verraten, du bist jetzt mittlerweile seit Jahresbeginn 2023 im DTU-Kader und bist nicht nur in Anführungszeichen zu Besuch im Haus der Athleten, sondern sowas von berechtigt dort wohnhaft. Wenn du auf die letzten Jahre, seit du nach Saarbrücken gezogen bist, zurückschaust, was hat sich in der Zeit getan, dass du jetzt zum Athleten des Kaders geworden bist?
Ja, also ich habe zum einen konnte ich hier viel trainieren. Also ich war einfach, ich hatte nicht diesen Stress, dass ich nicht studieren kann oder so wie in Potsdam. Das hat mich auch einfach irgendwie im Training ein bisschen aufgefressen, weil ich immer wusste, ja, es geht eigentlich nicht, dass du hier nur trainierst und nichts sonst machst. Und das hatte ich hier einfach nicht, sondern ich bin zum Studium gegangen und habe probiert, nebenbei so viel wie möglich zu trainieren. Und ja, habe einfach dann, denke ich, jetzt 3 Jahre ganz gut trainiert, bin, denke ich, mental auch ein bisschen gereift. Ja, und dann hatte ich auch sehr, sehr Glück, dass ich hier viele Leute hatte, die es gut mit mir meinen, die mich da echt unterstützt haben. Also nicht nur hier, also besonders hier auch am Stützpunkt, das sind ja die Leute, sowohl die Trainingsgruppe als auch die Trainer, mit denen ich tagtäglich Kontakt habe, aber auch die Leute aus Rostock, so wie Stefan, dass ich diese finanzielle Schiene auch ein bisschen, ja, bisschen besser jetzt fahre mit ihm. Ja, das hat mir auch ultra geholfen und das sind alles so Faktoren, die von außen mit reinspielen. Also ich denke, klar bin ich körperlich auch besser geworden, aber auch einfach konnte ich den Sport dann einfach beruhigter ausführen. Weil, ja, wenn man bei jedem, also ich finde, man steht mit ganz anderem Druck beim Wettkampf, wenn du weißt, du hast da jetzt 1000 Euro reingebuttert. Du musst da jetzt, entweder musst du Preisgeld machen oder zumindest so gut sein, dass du irgendwie eine Chance auf einen Kader oder auf gute Punkte oder sowas ähnliches hast. Ja, dann ist da jedes Rennen wie ein Finale für dich. Und ja, das fällt dann einem natürlich schwer. Aber das, ja, ich denke, das habe ich dann ganz gut geregelt bekommen. Und dadurch wurde es immer besser, ja.
Und wie viel besser muss es denn in den letzten Jahren werden, damit du dort jetzt sein kannst?
Ja, ich glaube, wenn ich jetzt nochmal gegen mein Ich vor 3 Jahren an die Startlinie gehen würde, ja, ich denke, dann muss da schon sehr, sehr viel passieren, dass ich nochmal verlieren würde.
Ja.
Also, ja, ich denke, also, wenn ich jetzt das selber von mir sage, ist das schon ein Riesenschritt. Also, damals, wenn ich mich noch zurückerinnere, wie ich da im Europacup gestartet bin oder in Afrika unterwegs war und dann da auch nicht immer vorne mit dabei war, weil ich auch besonders auch unkonstant war. Also ich hatte dann schon immer mal ein, zwei gute Rennen, aber darauf kamen dann 3, 4 schlechte. Und jetzt mittlerweile ist es einfach so, dass ich, ja, dass ich die Möglichkeit habe, relativ oft in der Saison gute Rennen zu machen und auch über die olympische Distanz, es gibt ja dieses World Ranking, wo man Punkte sammelt und da bringt die olympische Distanz immer besonders viele Punkte. Ja, und solche Sachen habe ich jetzt einfach ganz gut intus. Ich denke, das ist, ja, gehört auch viel Erfahrung dazu und innere Ruhe und das hat sich jetzt so viel verändert, dass ich da, denke ich, einen ziemlich großen Schritt gemacht habe.
Du hast gerade genau das gesagt, was ich eigentlich fragen wollte. Erfahrung gehört dazu und innere Ruhe. Du hast gesagt, du bist auch mental gereift und hast kurz den Johannes von vor 3 Jahren mit reingebracht. Gibt es irgendwas, vielleicht ist es ein bisschen zu spirituell, dann sag mir gerne Bescheid, aber gibt es irgendwas, was du aus deiner jetzigen Sicht und Erfahrung dem Johannes von vor 3 Jahren mitgeben wollen würdest?
Ja, also mir haben es damals auch viele Leute immer gesagt, ich kann mich noch genau daran erinnern, wie ich mit, also ja, einer meiner großen Vorbilder ist ja Andy Rehler aus Rostock, und wie der mir immer gesagt hat, gib dir Zeit, bleib entspannt, das geht schon sein Ding, ja, geht schon alles seinen Weg, wenn du entspannt bleibst und einfach hart arbeitest. Und ich glaube, genau das Gleiche würde ich auch nochmal sagen. Ja, man kann es leider einfach nicht erzwingen im Leistungssport. Also es gibt keine Abkürzung, und du musst einfach wahrscheinlich viel dafür machen, und konstant am Ball bleiben und möglichst lange verletzungsfrei durchkommen und dann ja, halt entspannt bleiben und dich selber auffressen, sodass du ja, dass du komplett unglücklich und schon mental platt an die Startlinie gehst. Ja.
Wir haben ja jetzt mehr oder weniger zu Beginn unseres Gesprächs, was nun schon ein bisschen länger geht, was mich sehr freut, über Ziele im Kopf gesprochen, beziehungsweise da war eher die Rede noch von Träumen. Wie hat sich deine Traumvorstellung oder vielleicht sogar konkret dein Ziel geändert mit dem Umzug nach Saarbrücken?
Ja, also als ich noch hingezogen bin, war es immer noch das Ziel, einfach mal, also Berufssportler zu werden sozusagen. Das habe ich ja jetzt aber zum Glück geschafft. Das heißt, ich habe das Glück, ich muss nicht richtig arbeiten, sondern ich kann hier jeden Tag den Sport machen und werde dafür bezahlt. Aber jetzt, dann verändern sich natürlich die Ziele, man ist ja nie, also irgendwie ist man ja nie vollends zufrieden, deswegen kann ich jetzt auch nicht sagen, ich habe alles erreicht und mache jetzt einfach so weiter und probiere das so lange wie möglich zu halten, sondern
Ja.
ja, jetzt stehe ich im World Ranking auch gar nicht so schlecht da, sodass jetzt eine, ja, zumindest eine kleine Chance ist, sich für Paris zu qualifizieren, und jetzt ist das natürlich der große Traum, oder ja, ich würde es noch Traum nennen, und das kleine Ziel, ja, ist entweder jetzt 2024 oder 2028 zu packen, mal zu Olympia zu kommen.
Ja, krass. Da bist du mir schon wieder vorweggekommen. Dann nehmen wir doch gerne mal Paris 2024. Jetzt haben wir März 23. Und jeder, der sich am Rande mit der Olympiade beschäftigt, beziehungsweise das selber als Sportler, so wie du jetzt gerade erlebt, weiß, diese 4 Jahre zwischen den Olympischen Spielen, die sind unfassbar wichtig, aussagekräftig. Und wenn ich das auch von anderen Sportlern, so wie zum Beispiel unserem Kollegen Lars Wichert im Rudern mitbekommen habe oder auch von Hannes Ozig, den kennst du vielleicht auch, ist ja auch lange in Rostock wohnhaft gewesen, dann sind diese 4 Jahre einfach jeden Tag aufs Neue sowas von wichtig und gefühlt jede Trainingseinheit zählt da rein, jeder Wettkampf zählt da rein, egal, glaube ich, ob es gerade vor allen Dingen an dem Tag hauptsächlich ums World Ranking geht oder was weiß ich, aber es wird ja immer auf dich geschaut, weil du als potenzieller Athlet zu Olympia geschickt wirst 2024. Wie erlebst du das jetzt gerade? Weil du bist 2019 nach Saarbrücken gezogen, wir haben 2023. Das heißt, ab 20 bzw. 21 zählt das Jahr.
Ja, also es ist, ja, jetzt sind es ja sogar nur 3 Jahre dazwischen, dadurch, dass
Ja,
es
genau.
verschoben wurde. Und der Qualifikationszeitraum für Olympia geht auch immer im Triathlon. Also man muss die Plätze über das Olympic Ranking holen. Das heißt, man muss Punkte sammeln, um sich dafür zu qualifizieren. Und dieses Punktesammeln hat letztes Jahr, also 2022, im Mai begonnen.
Ach krass,
Das
okay.
heißt also wirklich schon über 2 Jahre vorher. Ja, und ab da kann man eigentlich, dann gibt es, ja, um dieses, das System ist ein bisschen kompliziert, aber um es mal schnell zu erklären, dass es gibt zwei Perioden, einmal die Periode von 2022 bis 2023 im Mai und einmal von 2023 bis 2024, ich glaube auch Mai oder Juni. Und in diesen beiden Perioden kannst du jeweils 6 Rennen reinbringen, mit ja, jeweils 6 Rennen, mit der du eine gewisse Punktzahl holst. Und ja, das heißt, du musst eigentlich ab 2022 möglichst 2x6 gute Rennen machen. Und ja, das ist natürlich Stress. Also wenn du da ein Jahr irgendwie verletzt bist oder ja, oder das bei dir sowieso schon auf Kante genäht ist, weil du nicht der Überflieger bist, der sich da jetzt direkt qualifiziert, dann ja, dann musst du schon mal ja, dann musst du schon mal ordentlich dabei sein und darfst dir eigentlich keine Fehler erlauben. Ja, Und dadurch ist es eigentlich eine ziemlich lange Periode, wo man ziemlich lange am Ball bleiben muss. Und ja, es kann natürlich auch mental in einem kratzen. Ich denke, mir setzt das jetzt nicht so zu, weil ich jetzt nicht, also vor einem Jahr hätte ich jetzt nicht gesagt, ich bin da ein Kandidat für. Deswegen stresse ich mich da jetzt nicht zu sehr drauf. Aber ja, klar, man muss natürlich irgendwie seine Leistung da bringen, ja.
Okay, krass. Also 2x6 Wettkämpfe von letztem Jahr auf dieses Jahr. Hast du die schon absolviert?
Ja, ich habe jetzt schon 6 Rennen drin. Also ich habe mehr Rennen gemacht,
Ja.
aber sechs, also ich habe 5 gute Rennen und ein mittelgutes Rennen gerade reingebracht. Das heißt, das ist okay. Wir haben jetzt noch einmal die Chance, in Japan Mitte Mai noch ein Rennen in diese Periode reinzubringen. Ja, wäre natürlich gut, wenn das noch gut wird. Aber wenn nicht, ist die erste Runde für mich auch schon ganz gut gelaufen. Aber da muss man natürlich auch sehen, das ist das eine Kriterium, aber dann, um für Deutschland einen Platz zu holen, aber dann musst du dich innerhalb von Deutschland auch noch qualifizieren. Das wird dann natürlich auch nochmal schwer, aber diese erste Hürde läuft bis jetzt eigentlich ganz gut, ja.
Dieses Qualifikationsrennen innerhalb der deutschen Mannschaft, nenne ich es jetzt mal. Wann findet das statt und weißt du, in welcher Form das wieder ausgerichtet wird?
Ja, also letztes Mal war es ja so ein kleiner Test in Chiembaum.
Ja, genau.
Das wird es diesmal nicht geben. Also das Erste, die Kriterien sind auch einlesbar auf der Deutschen Triathlon Union Seite. Da kann man finden, aber um die mal kurz zu erklären, man muss auf jeden Fall in diesem Olympic Ranking in den Top 30 sein. Das heißt, man braucht schon 12 gute, also 2x6 gute Rennen. Das haben die so gemacht, weil wenn 3 Leute von Deutschland in den Top 30 sind, dann hat Deutschland auch 3 Plätze. Deswegen ist das auf jeden Fall ein Kriterium, damit wir auch 3 Plätze holen für die Männer und Frauen. Genau. Und alle Leute, die in den Top 30 sind, müssen entweder beim Test-Event in Paris dieses Jahr, das ist immer ein Jahr vor dem richtigen Event, gibt es auf dem gleichen Kurs, ein Test-Event, müssen da entweder Top 8 sein oder beim großen Finale der WTCS-Serie in Pontevedra Top 8 sein. Genau. Und wenn da jeweils niemand Top 8 ist, ich glaube, dann will ich mir jetzt, wird es ein bisschen schwammig, da bin ich mir nicht mehr 100% sicher, dann hängt es je nachdem, wie viele in den Top 30 denn sind, im Olympic Qualification Ranking davon ab, wie dann die weiteren Kriterien sind. Aber ich glaube, wenn es nur 3 darunter sind, dann fahren auf jeden Fall diese 3 Leute. Ja.
Okay. Wann ist das Test-Event dieses Jahr?
Am 19.8. glaube ich. Ja.
Das klingt schon
Ja.
ziemlich konkret dafür, dass du sagst, glaube
Ja,
ich.
ich hoffe, es ist richtig. Also, ja, ziemlich, ich glaube, es ist unter der Woche. Ich glaube, der 19. müsste wahrscheinlich Mittwoch oder Donnerstag oder so sein. Dann stimmt das auf jeden Fall, ja.
Okay, und hättest du gedacht, als es nach Saarbrücken ging, dass sich dein Ziel, Kaderathlet oder Profiathlet zu werden, der mit dem Sport sein Geld verdient, auch noch mal so shiftet, als dass du den realistischen Traum hast von einer Olympiateilnahme?
Nee, also ich habe schon fest dran geglaubt, dass ich auf jeden Fall in den Kader kommen kann, sonst hätte ich mir das, glaube ich, auch nicht mehr angetan oder es ja nicht antun, sondern ich freue mich, dass ich es machen darf, aber sonst hätte ich es vielleicht anderweitig irgendwo gemacht, aber ich bin jetzt auch nicht dicht dran, es ist noch viel Zeit bis zu Olympia, aber zumindest ist eine kleine Chance da und das hätte ich nicht gedacht, ja, weil da einfach zu viele andere gute Leute vor mir waren und ich einfach, also ganz realistisch gesehen, auch ich hatte nie ein gutes Weltcup-Resultat. Und über dem Weltcup gibt es ja noch diese WTCS-Serie. Das heißt, ja, ich war einfach zu weit weg von der Weltspitze. Ja, und das hat sich jetzt natürlich, ja, hat jetzt natürlich eine glückliche Wendung genommen. Ja, aber gerechnet habe ich damit nicht.
Okay, ich fasse mal so also von den Infos, die ich über dich habe, über das erste Quartal 2023 zusammen und stelle dir dann noch eine Frage dazu. Du bist seit Beginn des Jahres nun an deinem ersten großen Traumziel angekommen, Kaderathlet der DTU zu werden und mit deinem Sport dein Geld zu verdienen. Du bist, und ich glaube, dem darf man jetzt hier in unserem Kreise besondere Beachtung schenken, Mecklenburg-Vorpommerns Sportler des Jahres 2023 geworden. Dafür ein kurzer Applaus.
Vielen Dank.
Ich ergreife für einen kleinen Moment Partei. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Und du hast den Traum, und ich habe es gerade schon gesagt, realistischen Traum an den Olympischen Spielen 2024, allerspätestens 2028 teilzunehmen und dafür alles in die Waagschale zu legen, die es braucht, um dann wirklich dabei zu sein. Was macht das mit dir motivational?
Ich bin komplett motiviert, ja. Also es freut mich einfach unfassbar. Ja, das ist all das, worauf ich eigentlich seit der 8. Klasse sozusagen, auch wenn ich nicht immer das als Ziel direkt hatte, aber weil es einfach zu weit weg war. Aber das ist das, worauf ich hingearbeitet habe und wofür ich meine Zeit investiert habe. Ja, wo ich jetzt auch immer, das klingt dann immer so, als wenn man da irgendwie seine. Als wenn das Arbeit gewesen wäre oder so. Klar fällt es einem nicht immer leicht, aber letztendlich habe ich das auch wirklich, wirklich gerne gemacht. Und wenn es Spaß machen würde, dann würde ich arbeiten gehen oder so. Ja, aber es ist eigentlich, ja, also wenn ich das höre, dann sagt mir das eigentlich, ja, muss immer weiter dranbleiben und vielleicht ist es erst der Anfang zu noch mehr. Und ja, ich freue mich jetzt eigentlich nur, da immer weiterzumachen und dann heißt da zu trainieren, ob es klappt oder nicht, oder ob es dann später auf der Langdistanz ist oder sonst irgendwo. Ja, es macht mich einfach heiß, das Training zu absolvieren und eigentlich genieße ich jede Trainingseinheit zurzeit.
Perfekte Schlussworte. Ich habe dem nichts mehr hinzuzufügen. Wenn es von deiner Seite noch irgendwas gibt, dann raus damit. Ansonsten sind wir am Ende unseres Gesprächs angekommen, Johannes.
Nee, vielen, vielen Dank, dass ich hier sein durfte und ja, ich habe eigentlich auch nichts mehr zu sagen.
Prima. Ja, ich danke dir für deine Zeit und ich weiß auch, die Trainingseinheit, die nächste, steht an. Also ich wünsche dir viel Erfolg für die Zukunft. Ich bin sehr gespannt, wohin dein Weg noch gehen wird, wo wir dich vielleicht in 10 Jahren sehen, ob das dann kurz nach den Olympischen Spielen 28 ist oder wie auch immer es dann alles wird. Also bleib weiterhin dran. Ich glaube, das hast du über fast 10 Jahre sehr, sehr gut gemacht. Länger, über mehr als 10 Jahre gut gemacht. Und euch da draußen auch herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, es war für euch genauso interessant, mal zu hören, wo Johannes herkommt und wie er dorthin gekommen ist, wo er jetzt gerade ist und wo er vor allem auch noch hin will. Bleibt dran, schreibt uns in die Kommentare und gerne auch auf Instagram, wie euch die Folge gefallen hat. Und wir freuen uns jederzeit über Feedback. Wie gesagt, Johannes, viel Spaß im Training. Und euch in dem Sinne, weil es ein Freitag ist, ein wunderbares Wochenende mit viel Training. Macht's gut.
Vielen Dank. Ciao.
Champion.